Morgen. Wir sind ja eine Mülheimer Verbandsgemeinde und im Moment machen wir eine Reihe über Jüngerschaft. Und das ist jetzt so der vierte Teil, den wir haben. Und parallel gibt es ja auch unter euch Zweierschaften oder Kleingruppen, und die dann gemeinsam das Thema auch noch bearbeiten. Ich bin Carsten Werner, ich bin in der Gemeindeleitung und wohne am schönen Hügel. Ich weiß nicht, ob ihr aus Holland den Hügel kennt, den könnte man heute Nachmittag auch noch bewandern. Also da ist es sehr schön. Und ich wollte am Anfang kurz sagen, als Mülheimer Verband, als ich hier in die Gemeinde gekommen bin, das Erste, was ich gelernt habe, wir sind der nüchterne Zweig der Pfingstbewegung. Also bei uns, wir integrieren quasi verschiedene Richtungen, das Beste aus zwei Welten oder nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß nicht, mal so, mal so. Also wir wollen nüchtern das Wort betrachten. Ich habe heute auch einige Bibelstellen mitgebracht. Und gleichzeitig wollen wir auch den Heiligen Geist einladen und bei uns willkommen heißen und wirken lassen. Und das soll heute so ein bisschen mein Thema sein. Ja sagen zum Wirken des Heiligen Geistes. Ich weiß noch, als wir diese Reihe kennengelernt haben, da waren es eigentlich drei Teile, nämlich Jesus als unser Retter, als unser Erlöser. Das war der erste Teil, dass wir gerettet sind, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir ja wieder zu Gott dürfen. Der zweite Teil, Jesus unser Herr, dass wir Jesus auch als Herr in unserem Leben, in unserem Alltag annehmen, dass nicht mehr ich auf dem Thron sitze, sondern dass wir Jesus die Erlaubnis geben, Herr in unserem Leben zu sein. Und der dritte Teil ist Jesus unser Auftraggeber. Wir kennen den Missionsbefehl und wir bemühen uns, in der Richtung dann loszugehen. Und ich habe dann gesagt, puh, das geht mir irgendwie ein bisschen schnell. Jetzt habe ich gerade Jesus als Herrn angenommen. Gut, ich bin schon 40 Jahre Christ, aber wenn man das mal nur so als Abfolge nimmt, Jesus ist jetzt mein Herr und dann muss ich losgehen und schon direkt von ihm erzählen. Und ich bin eher ein introvertierter Mensch und ich, das ist für mich eher ein bisschen bedrohlich, meinetwegen draußen in der Fußgängerzone zu stehen und Menschen anzusprechen und ihnen von Jesus zu erzählen. Ehrlich gesagt kam mir auch der Gedanke, gut, dass jetzt der Winter kommt, nicht, dass der Sven mit uns jetzt nach dieser Reihe direkt raus will. Nee, es ist dann vielleicht schon zu kalt, aber vielleicht finden wir ja auch etwas Praktisches, wo wir das umsetzen können. Du denkst dir, also, und heute soll es darum gehen, wie werden wir eigentlich zugerüstet oder wie werden wir befähigt, diesen Missionsbefehl zu leben, auszuführen. Und es geht darum, Ja zu sagen zu der Kraft Gottes, zum Heiligen Geist. Und dazu habe ich euch erst ein paar Bibelstellen mitgebracht. Vielleicht können wir die erste mal einblenden. Da steht im Psalm 51, 12: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und rüste mich aus mit einem willigen Geist. Das war jetzt eine etwas andere Übersetzung als hier, aber da haben wir schon ein paar Hinweise. Was benötigen wir denn? Danke für die holländischen Geschwister. Ich fand das so erfrischend, das jetzt so zu hören. Und die Freude daran, Kind Gottes zu sein, die Freude daran, dass wir Erlöste sind, dass wir ja, den Heiligen Geist in uns haben, dass wir Jesus kennen dürfen als unseren Retter. Das ist ja eigentlich das, was uns bewegen sollte, muss ich bei mir auch manchmal sagen, und was vielleicht auch die Welt dann bewegt, die Freude, die wir als Christen haben dürfen. Und hier betet der Beter, das war ja der David, König David, gerade nachdem er in einer ganz schwierigen Situation war, da kam nämlich der Prophet Nathan und hat ihm gesagt, du hast Ehebruch begangen, und Gott hat das gesehen. Und David war sehr zerknirscht. Der Psalm 51 ist auch für uns ein sehr guter Bußpsalm, den wir nehmen können, um Vergebung zu bitten und zu Gott zu kommen. Und hier zeigt uns David, worauf es eigentlich ankommt. Wir brauchen einen willigen Geist, einen beständigen Geist. Und wir brauchen die Freude an seiner Rettung. Und wenn wir durch diese Bewegung gehen, dass wir hingehen zu Gott, uns vor ihm auch mit unseren dunklen Seiten, mit unseren Sünden einfach vor ihm öffnen und um Vergebung bitten, dann werden wir das erleben, dass er uns wieder neu berührt und wieder neue Freude. Oh, mir ist vergeben. Ja, ich habe gesündigt, aber mir ist vergeben. Und damit kann ich dann wieder losgehen und kann vielleicht auch anderen von dieser Freude dann erzählen. Was ich vergessen hatte, ich wollte eigentlich noch mit einem Menschen anfangen, den kennt ihr sicherlich auch, das ist Wesley, der Begründer der Methodisten. Und der hat mal gesagt, was mache ich eigentlich, wenn ich predige? Ich bin entzündet, angezündet von der Liebe Gottes, von der Gegenwart Gottes. Und die Leute kommen zur Predigt und sie sehen mich brennen. Sie sehen mich brennen. Sie sehen, ja, ich führe das jetzt einfach ein bisschen aus. Sie sehen, was ich für ein brennendes Herz für meinen Jesus habe. Und das, denke ich, ist etwas, was der Heilige Geist uns schenken möchte und was wir auch brauchen, wenn wir nicht nur als Pflichtbewusstsein und vielleicht ein bisschen schüchtern und scheu und ja, krampfhaft denken, wir müssen jetzt mal wieder jemandem von Jesus erzählen, sondern diese Freiheit, die wir dann haben. Wir freuen uns einfach, dass wir so einen wunderbaren Herrn haben, und von diesem wunderbaren Herrn können wir doch auch dann nur erzählen und berichten. Aber das ist quasi die charismatische Seite von John Wesley. John und Charles waren es, glaube ich. Ja, John Wesley. Und er hat sich aber auch Methodist genannt. Also die Kirche, die er gegründet hat, das waren die Methodisten. Und das kam daher, weil die Gruppe, die sich da zuerst getroffen haben, die hatten ganz strenge Rituale, Regeln, feste Regeln, an die sie sich gehalten haben. Und dann wurden sie so ein bisschen belächelt und wurden gesagt, ah, da sind wieder die Methodisten, die machen das alles so methodisch. Also vielleicht ist ja beides wichtig und wir sind hier genau richtig im Mühlheimer Verband, weil wir haben ja das Evangelikale, das vielleicht etwas Methodischere, das etwas Strengere vielleicht auch, das Bibeltreue. Und wir haben das Charismatische, das Rechnen. Gott kann uns jederzeit ansprechen und dann machen wir, was er sagt, ohne Rücksicht auf Verlust und wir freuen uns drüber. Jetzt bin ich bei der ersten Bibelstelle schon so lang gewesen. Also ich habe für euch 8 Bibelstellen. Aber ich versuche. Es geht um den Heiligen Geist und vielleicht haltet ihr den Wesley im Hinterkopf. Welchem Herrn dienen wir? Wo kommt uns der Heilige Geist entgegen? Jesus sagt hier im Johannes 10,10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Das ist uns verheißen, das haben wir vielleicht auch erlebt und das dürfen wir jeden Tag neu erleben. Leben im Überfluss. Dann kann man natürlich sagen, im Alltag oder in unserer persönlichen Situation, ja, so viel merke ich aber jetzt nicht vom Leben im Überfluss. Und gerade das ist vielleicht auch ein Hinderungsgrund, dass wir so frei und fröhlich losgehen können und der Welt sagen, wie wunderbar ein Leben mit Gott ist, wie wunderbar unser Retter ist, wie wunderbar unser Herr ist, wie wunderbar der Geist ist, den er uns geschickt hat. Aber was ist das Leben im Überfluss, was wir von Jesus versprochen bekommen? Und ich finde, wir brauchen uns da gar nicht so festlegen, sondern das ist das, was jeder Einzelne von Jesus dann erlebt. Ich habe schon unglaubliche Geschenke erlebt, geistliche Geschenke, wo ich tagelang geweint und gelacht habe und mich gefreut habe und alles war leicht und alles war schön. Das waren geistliche Geschenke, wo ich ja scheinbar überflutet worden bin von seiner Gnade und seiner Gegenwart. Und andere erleben vielleicht Versorgung auch oder sie erleben vielleicht auch Heilungen oder sie erleben geheilte Beziehungen. Das kann alles passieren. Nur ich denke, wir müssen da einfach offen sein und uns jetzt nicht auf irgendwas festlegen. Wenn ich von Gott etwas Spezielles erwarte und das dann vielleicht in meinem Leben nicht so eintrifft, dann verpasse ich vielleicht die ganzen Segnungen, die er sonst für mich hat und die ganzen Freuden, die ich erleben darf und die ich dann auch weitergeben kann an andere und anderen sagen kann, mein Herr ist so, so gut zu mir. 1. Johannes 1,7, leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Ein weiteres Geschenk, was wir erleben dürfen. Aber auch da können wir einen Realitätscheck machen und fragen, ist das denn jetzt so in unserer Gemeinschaft, die wir so haben? Und wir Deutschen sind ja immer ein bisschen skeptisch und gucken erstmal auf das, was alles nicht läuft. Aber wenn wir hier an den Text gehen, leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das ist uns von Gott versprochen worden, aber vielleicht auch als Beauftragung. Seht zu, dass ihr im Licht lebt. Ich bin im Moment ziemlich im Licht. Ich muss auch noch erklären, für die mich nicht kennen, ich habe keine guten Augen Und deswegen habe ich diese Kappe, das soll nicht respektlos sein, sondern das schützt mich ein bisschen vom Licht. Also leben wir im Licht, wenn wir gleichzeitig uns an unserem Bruder total ärgern und den auch überhaupt nicht verstehen können und uns dem womöglich Böses wünschen? Ich glaube nicht. Wir können zwar vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn das so weit geht, dass wir den anderen quasi verurteilen oder, ja, weiß ich nicht, das Gegenteil von segnen vielleicht sogar in Gedanken tun, dann ist es eigentlich an uns, damit zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, ich möchte wieder in dein Licht kommen. Ich habe diese Bibelstelle mit dem Fred besprochen letztens und da ist uns aufgefallen, das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, und dann steht da, und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Also, ich dachte immer, das muss doch andersrum sein. Erst befreit uns das Blut Jesu von Schuld und dann können wir im Licht leben, dann können wir Gemeinschaft miteinander haben. Aber hier in dieser Bibelstelle ist es zumindest gleichzeitig oder vielleicht auch, wir leben im Licht und dann kommt das Blut Jesu. Und wir sind dann zusammen so drauf gekommen, natürlich, wenn wir im Licht leben, leben wir immer mehr im Licht und wir erleben auch immer mehr Dinge, die bei uns noch nicht in Ordnung sind, weil das Licht Gottes eben die Schatten in uns auch immer wieder neu hervorbringt und lebendig, also nicht lebendig macht, aber sichtbar macht. Und deswegen, wir sind als Gemeinschaft, als Gemeinde zusammen unterwegs. Wir ärgern uns mal aneinander und das ist ein ganz natürlicher Prozess, scheint hier laut dieser Bibelstelle zu sein. Nämlich dann kommt wieder was hoch und dann ja, dürfen wir wieder das Blut Jesu für uns in Anspruch nehmen und uns reinwaschen lassen. Also ärgert euch nicht, wenn ihr denkt, hier in der Gemeinde, da fühle ich mich irgendwie nicht so wohl. Vielleicht ist das ein Prozess bei uns allen. Und ich denke, wir dürfen auch so im Licht leben, dass wir dann auch zu dem anderen hingehen und sagen, da habe ich schon seit langem echt Schwierigkeiten mit dir. Und vielleicht können wir mal da zusammen für beten. Und ich möchte diese Last loswerden. Und das ist im Licht leben. Transparent und offen zu leben. Da kommen wir schon zur nächsten Bibelstelle. Ich möchte jetzt noch das Bild des Tempels, bevor ich Schluss mache, mit hineinnehmen. Der Tempel begegnet uns im Alten und im Neuen Testament. Ich fange mal hier an, in 1. Korinther 6,19, da steht nämlich: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also wir als Jünger, als Kinder Gottes, ja, wir haben unseren eigenen Ort quasi, wo wir Gott anbeten können, nämlich in unserem Innern. Wir brauchen keine festen Häuser, sondern wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist wohnt in uns. Und Paulus, das ist zum einen ein Versprechen oder etwas Schönes, was Gott uns sagt. Aber Paulus verknüpft das oder stellt dann auch klar, das bedeutet aber auch, dass wir nicht mehr uns selber gehören. Was unseren Körper angeht, auch der gehört nicht mehr uns. Wir sagen ja oft, ja, wir sind geistliche Wesen, unser Geist ist ja schon, ist schon umgestaltet, das neue Leben fängt erstmal im Geist an und auch die Seele kommt nach, unsere Gefühle, unsere Vorlieben, unser Willen, all das ordnet sich dann Gott unter. Aber auch unser Körper, hier steht es ganz klar, wir gehören nicht mehr uns selber mit Körper, Seele und Geist. Und ich hoffe, wir freuen uns alle darüber. Ich freue mich darüber. Und das ist die gute Botschaft, die wir haben für andere. Gut, dann haben wir noch einen anderen Tempel, das möchte ich jetzt eben anschauen. Jesus, die Tempelreinigung. Matthäus 21, und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle Verkäufer und Käufer aus dem Tempel hinaus und stieß die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer um und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Bettler zu ihm und er heilte sie. Also Jesus hat erstmal rein faktisch damals in Jerusalem den Tempel mal ein bisschen aufgemischt und hat die verschiedene Gruppen aus dem Tempel gejagt. Aber wir dürfen das auch als Symbol sehen, dass da etwas Neues anfängt, dass diese alte Tempelreligion, die auch relativ verkommen und korrupt war, dass die jetzt abgelöst wird und dass Jesus sagt, das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein. Und von eben wissen wir, wir haben den Tempel ja auch in uns, dass in uns soll ein Bethaus sein. Und vielleicht hat Jesus gerade deshalb fast so oft, wie er von Gott gesprochen hat, hat er vom Mammon gesprochen. Vielleicht war das, ja, es war sicherlich damals ein ganz wichtiges Thema, nämlich gerade, was wir ja bei der Tempelreinigung jetzt gesehen haben, mit den Verkäufern, den Geldwechslern, da wurden die Pilger ziemlich ausgenommen. Und wurde Geschäfte gemacht mit denen. Und ja, das gefiel Jesus natürlich überhaupt nicht. Aber auch für uns, was ist denn unser Belohnungssystem? Was haben wir denn eigentlich für Motive außer Liebe? Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und das möchte Jesus auch, dass wir das loswerden. Was ist in uns korrupt? Oder was ist in uns ängstlich, dass wir vielleicht nicht genug kriegen können? Oder dass wir auch materiell alles schön festhalten müssen, vermehren müssen? Vielleicht möchte Jesus uns da auch freier machen. Und was mir noch aufgefallen ist hier, in Vers 14 steht jetzt plötzlich, und es kamen Blinde und Bettler zu ihm und er heilte sie. So ganz spontan ist mir da eingefallen, ja, der Tempel ist gereinigt und jetzt kommen die Blinden, die Lahmen zu ihm in den Tempel, empfangen da Heilung und Hilfe. Und das ist auch vielleicht ein Versprechen, auch an uns, wenn wir unseren Tempel reinigen oder wenn wir als Gemeinde vielleicht noch mehr im Licht sind, als wir es jetzt schon sind. Vielleicht kommen dann auch noch mehr Menschen und wir können ihnen Hilfe geben, wir können ihnen Heilung anbieten. Ein Auftrag an uns. Wir haben die beiden Pole sind ja nicht Pole, gehören zusammen, des Mülheimer Verbandes, der Charismatische ist vielleicht eher das sich beschenken lassen von der Kraft Gottes. Der andere Zweig ist vielleicht eher, ich werde umgestaltet und ich werde den Auftrag, den ich auch von Gott habe, in dieser Welt ernst nehmen und erfüllen. Gut, diese beiden Tempelbilder, wenn wir die mitnehmen können, ich denke, dann haben wir schon sehr viel für uns gefunden. Ein letztes Bild, und zwar im Alten Testament, da ist ja diese Stelle in Hesekiel 47, wo beschrieben wird, das Bild, da geht ein Strom vom Tempel hinaus ins dürre Land. Erst ist es eher ein Rinnsal und man kommt bis zum Knöchel da nur rein, dann fließt es weiter, dann geht es vielleicht bis zum Knie und noch weiter weg, da schwimmt man dann in diesem Strom. Und das ist ein Bild, der Tempel ist natürlich der Ort der Gegenwart Gottes, wie der alttestamentarische Tempel, auch der Tempel in Jerusalem und unser Tempel des Heiligen Geistes. Der Ort der Gegenwart Gottes. Und von diesem Ort fließt dieser Strom der Kraft Gottes hinaus. Und da lesen wir dann in Vers 12. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Auch hier wieder so Heilmittel. Ich bin da ja immer besonders hellhörig. Ihr wisst ja, dass ich eine chronische Augenerkrankung habe, die immer schlimmer wird, medizinisch gesehen. Ich will das nicht proklamieren, aber und dann werde ich natürlich hellhörig. Andere von euch sagen vielleicht, nee, wir können ja nicht so auf Heilung gucken. Es bedeutet ja ganzheitliche Heilung. Wir sind geheilt dadurch, dass wir Kinder Gottes sind. Unser ganzes Leben ist heil, weil die Verbindung zu Gott wiederhergestellt ist. Und weil wir uns nicht mehr verstecken brauchen. Wir können zu unserem Papa gehen und sagen, es tut mir leid, ich habe das gemacht. Und dann dürfen wir wissen, dass er uns vergibt und reinwäscht. Wir sind heil, weil wir nicht mehr als gebrochene, als sündige Menschen leben brauchen. Aber vielleicht heißt es ja auch körperliche Heilung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ja, was sagt uns dieses Bild? Wir sind die Bäume. Wir sind die Bäume, die an diesem Strom Gottes gepflanzt sind. So wie im Psalm 1 steht, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wir sind diese Bäume und wir werden genährt von dem Strom Gottes. Und das ist vielleicht eher das Charismatische, da brauchen wir uns auch gar nicht groß anstrengen, sondern wir müssen einfach nur da sein. Wir müssen einfach nur da stehen und uns beschenken lassen. So wie wir uns gleich in der Lobpreiszeit beschenken lassen können, ohne irgendwas zu machen, ohne irgendwas zu leisten. Wir brauchen nur offen sein und uns berühren lassen. Und diese Bäume, die tragen Früchte, die auch jeden Monat neu kommen, so wie das, wie Gott den Israeliten das Manna geschenkt hat, regelmäßig sind hier diese Früchte, die da sind für uns. Man kann sie vielleicht mit den Früchten des Geistes auch vergleichen. Die sind da für uns. Und dann gibt es diese Kräuter und Blätter, die als Heilmittel dienen. Für uns selber und auch für andere. Gut, ein letztes noch. Wir dürfen auch darum bitten, also es geht ja darum, jünger zu sein und vielleicht auch anderen von Gott zu erzählen. Und da gibt es diese bekannte Stelle in Apostelgeschichte, die habe ich jetzt nicht auf Folie. Da beten die Jünger in Apostelgeschichte 4. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen, also das Drohen der Pharisäer, der Welt draußen an und gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu reden. Strecke deine Hand aus, damit Heilung, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bebte der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes mit Freimut. Also wir sollen das Wort Gottes mit Freimut. Ist ein Freimut hier unter uns? Ein kleiner Dad-Joke. Also wir sollen mit Freimut losgehen. Deswegen ist es gut, wenn jede Gemeinde einen Freimut hat. Und wo bekommen wir diesen Freimut her? Indem wir einfach sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich und erfüll mich. Und gib mir die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Und der Heilige Geist, der wirkt ja nicht nur an uns, dass er uns Freimut gibt und die richtigen Worte und vielleicht auch ein paar Eingebungen, dass wir wissen, wo wir hingehen sollen und dass wir vielleicht auch schon wissen, was der andere gerade auf dem Herzen hat, sondern es wirkt ja auch an dem anderen. Wir beten, wir können auch für die beten, die wir dann treffen sollen, dass da ja Gott schon die Herzen bereit macht. Also der Heilige Geist ist wichtig für uns. Ich könnte nicht hier stehen und was erzählen ohne den Heiligen Geist, und wir könnten nicht auf die Straße gehen oder was wir auch vorhaben, um Menschen zu erreichen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist und wir können so froh sein, dass er da ist und dass er uns zurüstet. Das Thema war Zurüstung durch den Heiligen Geist, Ja sagen zum Heiligen Geist. Und ich hatte das ja schon mal erwähnt, wir sind in einer Heilsgeschichte. Wir haben Gott, den Vater, der zu Weihnachten als Gott mit uns auf die Erde kommt, in der Gestalt seines Sohnes. Gott mit uns. Und dann gehen wir zu Ostern, da ist Gott für uns, er ist für uns gestorben. Er hat sich für uns hingegeben. Und dann kommen wir nach Pfingsten und da ist Gott in uns. Er ist in uns, in dem Tempel, in unserem Tempel. Und eine Randbemerkung noch. Hier sind wir in Apostelgeschichte 4. Und Apostelgeschichte 2 war Pfingsten. Also es gibt so unnötige theologische Diskussionen, wo man sagt, ja, der Heilige Geist ist ja jetzt einmal gekommen zu Pfingsten und den haben wir jetzt alle und alles andere ist irgendwie komisch. Aber die Bibel selbst sagt uns ja auch, nach Pfingsten sind die Jünger eng mit dem Heiligen Geist unterwegs und bitten auch, Herr, schenk uns eine neue Erfrischung, eine neue Berührung durch den Heiligen Geist, damit wir losgehen können, damit wir deinen Auftrag erfüllen können. Und das dürfen wir auch tun und das sollen wir auch tun. Und vielleicht nehmen wir die Lobpreiszeit, um uns das nochmal bewusst zu machen, dass wir ja nicht allein sind. Es ist nicht nur so, dass wir einmal Ja zu Jesus gesagt haben als unseren Erlöser, einmal Ja zu Jesus gesagt haben als unser Herr, sondern wir haben den lebendigen Gott in uns, der unser Tröster, unser Helfer ist. Ja, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen und ich wollte zum Abschluss noch für uns beten. Ja, lieber Herr, danke, dass du alles in allem bist, Herr, dass du unser Vater bist, zu dem wir kommen können und ja, Trost und ja, Zurüstung erfahren dürfen. Und Jesus, du bist der Herr und unser Retter und unser Erlöser, unser Bruder auch und unser Freund, Herr, und du bist uns so nah, weil du so nah uns gekommen bist, weil du in diese Welt gekommen bist, weil du uns kennst, weil du alles mit, ja, alles gelitten hast, was auch wir leiden, vielleicht jeder individuell. Und wir dürfen wissen, du bist bei uns und du kennst uns, du verstehst uns. Und danke für den Heiligen Geist. Danke, dass du den Heiligen Geist hier für uns auf die Erde geschickt hast. Ja, Herr und Herr Heiliger Geist, wir wollen dich auch willkommen heißen in unserem Leben. Wir wollen mit dir rechnen. Wir wollen uns freuen, dass wir mit dir unterwegs sind. Und wir wollen ja, uns befreien lassen von dir, da wo noch Bindungen sind und wo noch Fesseln sind, wo wir nicht frei sind, da wollen wir uns in den Strom deiner, ja, deiner Gnade und deiner Kraft stellen und uns von dir erfrischen und befreien lassen. Begegne du jedem von uns da, wo wir gerade stehen. Und danke, dass du das auch tust. Amen.